Hallo und herzlich willkommen.
Heute tief.
Ja. Ich hab leider zu spät auf Aufnahme gedrückt, sonst hättet ihr einen wunderschönen. Bei Brit ist morgen Altpapier. So viel sage ich dazu nur kurz. Mehr sage ich da gar nicht zu. Wir haben da. Ja. Sorry. Ja, Brit, harter Arbeitstag gehabt?
Ja, ich komme jetzt gerade direkt aus dem Schnitt. Also ich habe keine kleine Pause gemacht, sondern sitze jetzt direkt hier und Dennis hat mich für News eingetragen und ich bin wieder wie immer top vorbereitet. Ich glaube, das sage ich jede Folge.
Naja, ach, das passt schon. Ey. Nee, ich bin aber auch, ich habe heute die Steady-Folge, die ich heute online gestellt habe, die habe ich auch angefangen, also da habe ich die Anmoderation gemacht mit so, ey, ich komme gerade zur Tür rein, weil ich mein Kind zum Kinderturnen gebracht habe. Und beendet habe ich es mit so, ich muss jetzt auch aufhören, ich muss halt mein Kind vom Kinderturnen abholen. Und genau so war es halt auch.
Ja.
War irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, das Heft ist seit Montag im Druck und ich bin nur im Stress, kennst du das?
unter anderem auch, weil ich dir ja vielleicht noch ein bisschen Stress gemacht habe, weil ich mal wieder vergessen habe, eine Review zu schreiben.
Ja, das ist nicht so schlimm. Das habe ich ja dann noch irgendwie hinbekommen. Nee, aber auch so, normalerweise geht montags das Heft in Druck und dann kann ich mal so kurz durchatmen, aber gefühlt bin ich den ganzen Montag, den ganzen Dienstag am Telefon gewesen so und nur unterwegs gewesen und ja, keine Ahnung, dann muss ich jetzt halt nächste Woche mal kurz durchatmen. Ja. So, also atmen, ne, habe ich auf KW3 geschrieben oder was auch immer das ist. So. Naja, aber ja, sonst fängt mein neues Jahr auch langsam und behutsam an, nicht?
Ja, richtig besinnlich auch, wie es aufgehört hat.
Ja, voll. Hm. Das ist einfach voll durchgeballert hier einfach so. Nee, ich werde auch hier mit Themen zugeknallt fürs nächste Jahr. Also ich bin schon ein bisschen in Juli rein, plane ich schon Themen quasi und Hefte und Interviews und alles. Das ist schon, es wollen jetzt alle raus so
ja.
Mit ihrem Kram.
Ja, ja, wir haben jetzt ja auch im Podcast schon sehr, sehr viele Interviews, die entweder fertig sind oder in den nächsten Tagen und Wochen aufgenommen werden und einfach in den nächsten Wochen auch einfach schon rausgehauen werden, weil wir schon so viel haben.
Ja, das tut mir auch wirklich leid für die Hörer, dass wir jetzt hier wöchentlich erstmal sind. So,
sorry.
Sorry. Aber es ist einfach, ja, wir haben halt so gut vorbereitet, was das angeht irgendwie, ne? Oder haben wir auch vielleicht einfach den Terminkalender vollgeballert, eins von beiden.
Ja, irgendwer wird schuld sein, auf jeden Fall.
Na. Ich habe ja eben erwähnt, ich habe heute, also heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen, also wenn ihr es hört, gestern, eine neue Steady-Podcast-Folge veröffentlicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar, ich halte die Platte mal kurz auch so, dass du sie sehen kannst in deiner Kamera. Das ist natürlich gutes Podcasting. Aber It's Me, God von Breach. Sagt ihr was?
Nee.
Ich sag mal so, erschien 1997.
Das Artwork könnte auch von irgendwann in den letzten Jahren sein.
Das ist wieder modern, ne?
Ja, so simpel. Die so Buchstaben sehr weit auseinander unten. Dieses Gezeichnete sieht ein bisschen aus wie
Der Kaffeefleck da, der
gehört nicht dazu. The world is a beautiful place and I'm no longer afraid. Dingsbums, Bandname.
Ja. Ja, ja, also das hier, der Kaffeefleck gehört nicht dazu, der hier drauf ist, tatsächlich. So. Auch sonst hier, so, ne, hinten, komplettes, okay.
Ja,
ja, über die habe ich eben gesprochen, kurz, ist mir irgendwie so eingefallen, mal wieder, dass es diese Band noch gibt. Ist ziemlich sperriger, habe ich mehrfach gesagt, in Ermangelung eines besseren Wortes. Es ist so ein bisschen kratziger Schweden-Hardcore der Mid-90er, früher Refused mit metallischem Einschlag, also sehr
bärig.
Ja, irgendwie schon. Aber geil, ich find die irgendwie cool, keine Ahnung.
Ja.
Das ist so, ich bin auf die aufmerksam geworden über Sampler damals. Kennst du noch Sampler?
Mhm. Ja, stimmt, sowas gab es ja doch. Ich bin ja auch noch in der Zeit aufgewachsen, wo Musikmagazine noch CDs beiliegen hatten.
Das Ox macht das heute noch.
Wo man Sampler dazu gekriegt hat. Ja, stimmt.
Ja. Nee, aber auch so Label-Sampler, die habe ich früher immer wie bekloppt gekauft, weil da irgendwelche B-Seiten und sowas drauf waren. Also diese ganzen Epitaph hatte diese Punkorama, Fat Records hatte diese irgendwas mit Fattest immer, Survival of the Fattest oder Living Life in the Fat Lane oder irgendwie so. Und eben ist mir im Podcast nicht eingefallen, wie die von Burning Heart damals hießen. Die hießen Cheap Shots. So, die gab es auch noch. Ich habe auch noch von einem schwedischen Label, das hieß Birdnest Records. Da habe ich irgendwie Bird Nest for 10 Marks. Also da ist so ein 10-Mark-Schein, also 10-D-Mark-Schein ist das Artwork tatsächlich.
Jetzt sind wir schon wieder im D-Mark-Thema, was ist da los?
Ja, stimmt. Verrückt, ne? Ja. Wo man seine D-Mark jetzt zurückbekommt, sind ja die ganzen Tourabsagen, ne? Aber da würde ich sagen, da reden wir in den News drüber, oder?
Ja, yes, jetzt kommt der Newsflash. Ja, also es gibt die ersten Tourabsagen. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber die ersten Bands haben ihre kompletten Touren abgesagt. Unter anderem auch, wie spricht man sie jetzt richtig aus?
Kjellertag.
Genau, die haben ihre Tour jetzt auf jeden Fall schon abgesagt.
Ja, macht mich ein bisschen traurig, weil da hätten Blood Command spielen sollen und die mag ich ja sehr. Und also Blood Command und Kjellertag zusammen, das hätte ich total geil gefunden. Aber ich habe damit auch schon seit Wochen nicht mehr gerechnet, dass das wirklich stattfindet. Ne?
Ich bin ja auch immer noch gespannt. Ich habe ja für Anfang Februar die Turnstile-Karten.
Nein.
Das ist halt einfach noch nicht offiziell abgesagt. Aber ich habe mir heute mal die Kommentare angeschaut unter dem Tourplakat. Und das sind halt auch einfach sämtliche Leute, die ich halt auch von Shows kenne, die immer da sind, die schon fragen so, ja, wann wird das denn jetzt mal abgesagt? Also wann wird das denn offiziell verschoben?
Ja. Ja, nee, also da sehe ich auch, das glaube ich halt auch nicht. Also, wie gesagt, das sage ich jetzt als Privatperson, nicht als das Fuse, so, weil da habe ich auch liegen mir keine Informationen vor. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch irgendwann verschoben wird, abgesagt wird, eins von beiden.
Das macht ja auch keinen Sinn.
Ey, voll nicht.
Also ich hätte da jetzt auch gar keinen Bock hinzugehen.
Ja, ausverkauftes Palladium, so irgendwie.
Nicht ausverkauft, aber Palladium, ja.
Ja, aber trotzdem, das ist ja okay. Aber weißt du, ob die volle Kapazität gemacht hätten?
Weiß ich nicht, nee. Es ist ja auf jeden Fall schon hochverlegt worden ins Palladium.
Okay.
Deswegen weiß ich nicht, wie die da, ob die da Abstufungen gemacht haben.
Ja, stimmt. Na, gehen wir erstmal zum anderen erfreulichen Thema, wie ich finde.
Ja, das hast du letztes Mal schon angeteased.
Genau. Es gibt einen neuen William Scream Song. Der heißt Be One to No One. Also, und nicht, also N-O, No One, ne? Und ich find's total geil. Ich find's total super. Ich war erstmal irritiert, weil die Stimme, die anfängt zu singen, also ganz am Anfang des Songs, die habe ich bei William Scream noch nie gehört. Und ich habe entweder die Vermutung, dass einer von den beiden Gitarristen ist, entweder Trevor, aber der ist halt schon ewig dabei. Das hätte ich gemerkt. Aber die haben einen neuen Gitarristen. Deswegen habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht der neue Gitarrist direkt die ersten 3-4 Zeilen des Songs singt.
Vielleicht werden wir es im Podcast erfahren.
Ja, die werde ich auf jeden Fall mir schnappen. Wer William Scream nicht kennt, das ist halt so, wenn totale Metalheads irgendwie Bock haben, aber eine Punkrock-Band zu machen. Also die machen halt geil, irgendwie so einen schnellen, coolen Punkrock irgendwie. Ist auch der erste neue Song seit, ich glaube, 9 Jahren oder sowas. Und können aber alle unfassbar gut Gitarre spielen. Das heißt, da sind also so Gitarren-Soli drin und sowas, wo du denkst so, Alter, was ist da los? So, ne? Ja. Also ultra fit. Ich habe damals tatsächlich auch zur letzten Platte das Interview mit denen gemacht, bevor ich die Band kannte, also bevor wir mit denen auf Tour waren.
Ich habe das Gefühl, ich habe die negativen Themen. Andere Tour, die abgesagt wurde, ist nämlich die Comeback-Kid-Tour.
Ja. Ja, sorry.
Danke, Dennis. Wenn ich vorbereitet ist, muss halt das nehmen, was da ist, ne?
Dann bist du halt Bad Cop, ich bin Good Cop. So ist das. Ja, hat ja auch keiner irgendwie so richtig mit gerechnet irgendwie, ne? Das ist halt auch ultra schade, weil da hätten, glaube ich, Be Well mit dabei sein sollen.
Genau.
Die ja auch im Studio sind, ne? Also da denke ich, können wir dieses Jahr auch irgendwas Neues erwarten von Be Well. Da habe ich auch mega Bock drauf. Das war ja meine Platte des Jahres, ich glaube 2020.
Stimmt.
Ja, 2020 war das, glaube ich. Ja, mega gut. Habe ich total Bock drauf. Das ist so geil. Positiver Hardcore irgendwie. Und neue Comeback-Kid habe ich auch total Bock drauf. Comeback-Kid, total, total super Band. Da werde ich auch demnächst mit Joscha eine Steady-Folge zu machen. Zu Comeback-Kid.
Mhm.
Liebe ich.
Cool.
Ja. Dann, gibt es eine neue Kevin Devine-Single. Die hast du noch nicht gehört? Nee, ist auch, glaube ich, jetzt.
Nee, habe ich noch nicht gehört. Muss ich mir aber auf jeden Fall noch anhören, weil ich finde den ja eigentlich ganz cool.
Ich finde.
Mag den sehr gerne.
Das ist so ein Ding. Gut. Doch, total super.
Ach so.
Total großartig. Also wirklich, der hat ein Album. Wie heißt das? Das gucke ich jetzt schnell nach, während ich hier rede. Hat ein Album, das ist so. Da finde ich. eine Hälfte, also irgendwie die zweite Hälfte, die ist gut, das sind gute Songs, so, ja, cool. Aber als EP, hier, genau, Brothers Blood heißt die. So, davon die ersten 5 Songs, die sind so großartig. Also, wenn das eine EP gewesen wäre, wäre das halt das Beste aller Welten. So, das ist wirklich Das ist so ein bisschen.
Da ist was runtergefallen.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen brand new, wie sie früher waren. Irgendwie, ich glaube, Jesse Lacey singt sogar auf einem Song mit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriges Thema.
Cancelled.
Ja, aber total super. So, also wirklich, das ist so, ja, wie brand new 2006 bis 2008 waren, so ungefähr. So ist das in dem Stil. Der hat ja dann jede Menge neuen Kram gemacht. Also wirklich, da kam ja super, super viel. Und deswegen bei solchen Musikern, die halt so einen Output irgendwie haben, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, am Ball zu bleiben, weil das halt einfach so viel ist. Aber die neue Single, ich finde die total geil. Also das ist so, geht so ein bisschen mehr in Bright Eyes Richtung. Also ist sehr laid back, Singer-Songwriter-mäßig, auch wenn so da schon mehr Instrumentierung drin ist. Aber hat mich direkt gekriegt wieder. Da bin ich halt Emo-Kid, so, was das halt angeht, durch und durch. Finde ich total gut. Ja.
Ja. Was ich cool fand, war der neue Song von Loath. Ich habe jetzt natürlich den Titel nicht auf dem Schirm.
Du meinst aber auf die Plätze Song fertig.
Loath. Gott. Ich fand, der Song ging in so eine Deftones-Richtung. Also ich habe die Band damals nur mal gehört, weil die mit, ich glaube, Holding Absence so eine Split-Single-EP oder so hatten.
Die haben übrigens auch gerade eine Tour abgesagt.
Genau. Random Fact. Und Holding Absence mochte ich halt gerne, Loath kannte ich nicht und habe mir die angehört und mir war es da zu, weiß ich nicht, war mir irgendwie zu geballerig, zu gewollt. Aber die Single jetzt, muss ich sagen, fand ich richtig gut, weil die wirklich in so eine, ja, in so eine Deftones-Richtung geht, aber so gute Richtung, also in einer guten, im guten Sinne.
Fand ich aber auch. Ich habe mir die auch angehört und fand auch, also da spürst du totale Deftones-Vibes drin. Ja. Der Song heißt übrigens Dimorphous Display.
So. Hätte ich mir auch nicht merken können, wenn ich es gewusst hätte.
Ja, genau. Ja, also tatsächlich war ich auch nie so Team Loath, aber den Track fand ich eben echt auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, fand ich auch nicht schlecht. Es gibt eine neue Landmarks-Single featuring der Typ von Stray from the Past. Nee, weil der heißt halt bei das ist irgendwie, hier steht überall featuring Drew York. So, okay, cool. Aha. Das ist halt der Typ von Stray from the Past. Das ist von der irgendwie Lost in the Waves Complete Edition was weiß ich. Also da kommt auf jeden Fall das Album nochmal mit so Bonustracks scheinbar raus. Und da ist der Song von. Ich weiß von vielen Leuten, also hier, ich guck da Richtung Breaking Noise Podcast, das ist so Platte des Jahres gewesen, tatsächlich 2021 bei denen. Ich finde der Song, der fällt da nicht ab. So, ne? Der ist, das ist auf jeden Fall, ich weiß ja halt nicht, ich bin bei diesen Featuren immer so ein bisschen zwiegespalten. Oft denke ich halt, die braucht man nicht. Auch hier denke ich so,
ja, ob da jetzt der eine brüllt oder der andere, finde ich, hört man halt auch oft einfach gar nicht.
Ey, weißt du, das Schönste ist eigentlich, es gibt eine Darkest Hour-Platte, wo der eine Dude von At the Gates, glaube ich, mitsingt. Und das ist mir so bestimmt 5-6 Jahre lang nicht aufgefallen. Ich habe es einfach nur, okay, weil es ist halt auch einfach sehr ähnlich. Als ich einmal gewusst habe, dass er dabei ist, da habe ich sofort gehört, so, ne? Ja. Aber ja.
Ja, ist dann, da denkt man sich immer so, naja, gut, hat sich das jetzt gelohnt, der Aufwand? Oder die Bezahlung, die da vielleicht auch geflossen ist? Ich denke nicht.
Ja, da ist tatsächlich, glaube ich, da wird dann das Feature, also ich will jetzt niemanden angucken, so, ne, aber ich glaube, da wird ein Feature ganz gerne mal gemacht, damit man halt den Querverweis bei Spotify hat und dann da das dann auftaucht und dann nochmal irgendwie deren Fanbase mitnimmt, so.
Ja, ja, das stimmt.
Schwieriges Thema.
Was haben wir denn hier noch? Ein neuer Song kam auch von Billy Talent. Ich wäre ja früher so mit, Entschuldigung, mit 13, 14, hätte mich das ja gekriegt. Also vielleicht nicht unbedingt der Song, aber mit Billy Talent hätte sie mich immer gekriegt. Jetzt bin ich raus und das ist auch bei der Single irgendwie so geblieben, leider.
Findest du?
Beziehungsweise leider, ja.
Bei ich dir fand nicht? Tatsächlich, Ich fand die Single tatsächlich ziemlich schön kurz und knackig. Die ist ja so eine Minute 40 nur lang oder sowas.
Ja, das wäre auch besser.
Wow.
So. Sorry. Und,
aber ich meine, ich war wahrscheinlich was älter, aber also erste Billy Talent finde ich
die hat damals echt eingeschlagen.
So. Die erste fand ich
und zweite
super.
War gut.
Ja, zweite war ich tatsächlich schon ein bisschen so, da fand ich, das war die erste in poppiger, weißt du?
Ja, ja, das war für mich der richtige Einstieg.
Für wahrscheinlich 90% der Leute, so. Das ist ja die Durchbruchplatte gewesen, so, ne? Ja. Ich war da tatsächlich so ein bisschen enttäuscht von, so, weil ich mir dachte so, ey, das ist quasi wirklich dasselbe, nur halt in glatt gebügelt.
Was war denn nochmal auf der ersten? Da waren echt viele gute Sachen drauf, ne?
Ey, da waren nur Hits. Also da.
Nur Hits.
Ja, auf jeden Fall. Also allein der
Opener. Ach ja, Rusted from the Rain war da drauf. Nee, das war die dritte.
Nein,
warte mal,
nein, komplett falsch.
Warte mal. Jetzt ist unangenehm.
Jetzt wird es aber schwierig hier. Da hatten wir hier This is How It Goes, der Opener direkt.
Ja,
mega.
River Below und so.
River Below, Try Honesty, was ja der erste Superhit war. Hier 44 stimmt. Millionen Plays. Stimmt. Also ne, dann ja, Standing stimmt. in the Rain, wo wir immer wir haben damals mit Fire in the Attic zwei Shows mit denen gespielt, zu dem Zeitpunkt halt auch. Und immer, wenn der Song kam, haben wir irgendwie lautstark statt Standing in the Rain, ich storn im Rain mitgesungen. Schön auf Gulch. War immer ganz witzig eigentlich. Ja, aber allein irgendwie, wie die erste Billy Talent losgeht, ne? This is how it goes. Living in the Shadows, stimmt. Try Honesty, Line and Sinker. Also, River Below dann später auf der 7, so, das sind ja wirklich nur Hits, so. Das ist, also, da finde ich halt, hält dann auch sowas wie, also da fällt das zweite Album, finde ich, massiv ab.
Stimmt.
So, also, Devil in the Midnight Mass, Red Flag, Worker Bees und so, The Suffering Fallen Leaves, das sind für mich alles so, da als nach dem Motto, als hätte jemand geguckt, so, wie kriegen wir das jetzt ins Radio?
Ja,
so,
stimmt.
Ne? Also, wie kriegen wir die erste Platte nochmal ins Radio, so. Ohne denen da was Böses zu wollen. So. Aber im Prinzip fühle ich das schon so irgendwie.
Ja.
Naja, aber trotzdem, also wie gesagt, dieser Judge, der hat mich da wieder ein bisschen abgeholt. Ich fand, der war wieder, dadurch, dass er, ich glaube, ich habe auch noch nie Billy Talent das Wort Motherfucker im Song benutzen hören. So, da war ich schon so ein bisschen.
Die sind Kanadier, ne? Die sind zu nett.
Ja, das kommt mir auch nicht so ganz ab. Aber das fand ich ein schöner, kurzer, knackiger, nach vorne gehender Billy Talent Song tatsächlich.
Ja.
Dann gibt es einen neuen Pride. Ja?
Ja.
Was?
Ich wollte fragen, was gibt's noch?
Es gibt einen neuen Song von Pridelands. Kennst du die?
Nein.
Okay, wenn ich dir sage, das sind Australier, was fallen dir für australische Bands so ein? Jetzt mal Parkway Drive außen vor. Wen gibt's da so?
Da gibt's Make Them Suffer.
Nee, jetzt hier auch nicht.
Hier, klar, achso, Parkway Drive hast du gerade ausgeklammert, ne?
Ja, ja, aber ich lass mal sowas wie In Heart's Wake.
Ach ja, stimmt.
Und so, ne, wie heißen diese anderen nochmal? Die hatte ich auch mal auf dem Cover. Die habe ich schon wieder vergessen, ey. Hm. Krass. Ja, aber halt den Sound so ein bisschen grob, so, ne? Also, irgendwie können die Australier das verdammt gut, so, aber ja, finde ich, ist ein okayer Song, geht in diese Richtung. Wer Bock auf sowas hat, ist halt nicht so mein Ding irgendwie. Ja. So. Naja, können wir auch direkt weitergehen, komm.
Ey, eine richtig gute Nachricht für mich und was definitiv festlegt, dass ich dieses Jahr den ESC gucken werde, also den Eurovision Song Contest, ist definitiv, dass The Rasmus antreten. Ich nehme dann mal an für Finnland.
Ich denke.
Weil, ja, also auch sowas, was ich früher natürlich richtig geil fand, also noch jünger als mit 12, 13, war natürlich The Rasmus, als In the Shadows kam. Ich hatte definitiv Poster in meinem Zimmer hängen und meine Mutter hat sich, glaube ich, große Gedanken gemacht, was der Mann mit den Federn in den Haaren in meinem Zimmer zu suchen hat. Aber ja gut, ich habe sie danach natürlich auch nicht weiter verfolgt. Ich habe in das Album, was zuletzt kam, mal reingehört und habe es dann wieder ausgemacht, weil, naja, sagen wir mal so, da ist mal rausgewachsen. Aber wenn sie am ESC teilnehmen, bin ich natürlich am Start. Ich habe da auch noch eine Ergänzung.
Ja.
Nachdem wir ja jetzt schon öfter darüber geredet haben, über diese Auswahlverfahren, es wird einen ARD-ESC-Tag geben, wow, wo die Auswahl wohl getroffen wird. Und es wird wahrscheinlich ein Publikum, also das Publikum wird dran beteiligt sein an der Entscheidung. Es wird aber auch eine Jury geben. Wer das ist, weiß man noch nicht offiziell. Es ist auch nicht so wirklich bekannt, wer sich alles beworben hat, außer auf jeden Fall Eskimo Callboy, Icke Hüftgold.
Natürlich.
Und noch so ein paar anderen. Aber ich habe auf jeden Fall schon einen Artikel gelesen, so nach dem Motto, naja gut, aber wenn es halt nicht Eskimo Callboy werden, dann werden wahrscheinlich auch die Zuschauer komplett ausrasten, weil nach dem Zuschauervoting wird es, je nachdem, wie gut das gewertet wird, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie antreten.
Ja.
Und sie haben sich tatsächlich mit dem Song beworben. Ah, okay. Also das stimmt wirklich.
Ja. Nur um das kurz nochmal, The Rasmus haben sich auch für den Vorentscheid erstmal beworben, ne? Also die sind auch. Ja, ja, ist auch erstmal nur ein Vorentscheid. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, weil ich war mir. Ja, gut, aber ich bin mir sicher, auch die werden das abräumen, oder? Ja, die machen wahrscheinlich In the Shadows 2022 Remix oder ja. So.
Ja. Oh, das ist so geil, so ein Medley.
Ja. Best of.
Best of. Was meinst du? Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, doch mittlerweile bestimmt auch schon so alt wie du.
Ja. Also noch super jung, meinst du? Ja, klar.
Ja.
Ja, die werden ungefähr mal weiter sein. Ne? Nee. Ich habe auch keine Zahnprobleme. Meine Zähne sind hier.
Du musst aufhören, top. Irgendwas parallel zu machen. Du frierst bei mir die ganze Zeit ein, Dennis.
Ja, Entschuldigung. Das ist, weil es so kalt ist draußen. okay, sorry. Es gibt einen neuen Breathe Atlantis-Song, um das mal hier abzuschließen, das furchtbare Thema. da macht auch der eine von Eskimo Callboy mit. Zack, also da wären wir sie wieder. Hätten wir sie wieder im Podcast. Ja, klingt auch so, ne? Also ist halt ein Breathe Atlantis-Song mit einem Eskimo Callboy-Sänger. So, kann man ja, machen. So. aber ja, das, wie gesagt, ist auch nicht my cup of tea. So.
Ja.
Ich will es aber erwähnt haben.
Ja, My Cup of Tea sind aber Brütisch, die wir ja schon öfter hier im Podcast auch hatten und im Heft, die Belgier, und die sind jetzt wieder im Studio. Also es ist jemand zu ihnen geflogen aus den USA, um ihr Album aufzunehmen.
Weil sie das alleine nicht hingekriegt haben, oder was?
Nee, weil sie den, glaube ich, dabei haben wollten.
Ja. Ist das jemand Bekanntes, weißt du das?
Ich kann das mal kurz parallel recherchieren mit meinem Mobiltelefon, einen Moment.
Ja, guck doch mal nach. Das würde mich mal interessieren, weil wenn die den extra jemanden aus den USA irgendwie
die Storys sind natürlich nicht mehr online.
Ach, Schweinerei. Ja, ist nicht ganz so wichtig. Vielleicht reichen wir es nächste Woche nach. Wir machen ja nächste Woche schon wieder einen Podcast.
Was ein Stress.
Ja, sorry, dass du mal eine Sache nachgucken musst. So.
Ich meine, dass wir nächste Woche schon wieder einen Podcast machen. So. Nee, Album 3, warte mal, nee, Album 3 gab es doch schon.
Ja, komm, lass gut sein.
Jesse Gender. Jesse Gander. Warte, wo ist die Kamera? Kannst du es lesen?
Ja, Jesse Gander wahrscheinlich, ne? Nee, nie gehört. Keine Ahnung, wer das ist. Was ist es?
Gefolgt von
er oder sie.
Ja, von allen von Brütus und von Sergeant House und von Hassel Records, also.
Na gut, okay. Naja, dann haben wir das jetzt hier auch extra für euch live rausgefunden.
Ja.
Und damit machen wir auch hier den Sack zu für heute bei den News, würde ich sagen, ne?
So ist es. Du hast ein Interview vorbereitet.
Das ist richtig. Ich habe fürs aktuelle Heft tatsächlich, habe ich Alarmsignal interviewt. So Deutschpunk-Band, ne? Hört man ja schon ein bisschen am Namen, sind jetzt auch schon über 20 Jahre dabei. Und ich tue mich ja bei Deutschpunk im Fuse immer so ein bisschen schwer, weil das ja jetzt nicht unser Kernthema ist, sage ich mal. Aber wir haben ja immer wieder mal solche Bands mit drin. Und in dem Fall fand ich das auch echt ganz passend. Das sind zwei sehr nette Jungs, mit denen ich da gesprochen habe. Und ja, also wir haben da so ein paar ganz interessante Themen, glaube ich, aufgemacht. Ich fand zum Beispiel ganz spannend, irgendwie so als Deutschpunk-Band, wo man ja immer so dagegen war oder ist und immer so Antifa und Demos und sowas. Und dieses ganze Protest-Momentum wird einem ja quasi momentan weggenommen von Fridays for Future und so weiter, weißt du? Also protestieren ist auf einmal irgendwie so Mainstream. Und was macht das mit einem als Punkrock-Band so? Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Irgendwie.
Ja, und protestieren ist auch gerade irgendwie eigentlich schwierig, weil gerade gehen ja eher so die falschen Leute
auch das
auf die Straße.
Noch.
Für falsche Dinge.
Auch das noch. Absolut, absolut. So von daher, ja, das war, fand ich, ein ganz interessantes Interview eigentlich. Und wir haben darüber gesprochen, ob man als Punkrock-Band überhaupt Geld von der Initiative Musik, also vom deutschen Staat, nehmen darf, um seine linksradikalen Punkrock-Platten zu machen. Ist das eigentlich noch Punkrock? Auch das haben wir besprochen. Das haben wir tatsächlich auch aus Eigeninteresse gefragt.
Geil, da freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch. Dann hören wir doch jetzt einfach mal rein, oder? Mhm. So, hallo und herzlich willkommen zur, zum Podcast-Interview-Teil. Jedes Mal, ne? Jedes Mal. Ja, also jedes Mal, wenn ich versuche, den Interview-Teil anzusagen, verhaspel ich mich kurz, weil ich immer denke, so, ich muss die Leute ja begrüßen, aber eigentlich hören die ja schon 20 Minuten Podcast. Egal, dann begrüße ich euch beide. Bei mir sind Bulli und Steff von Alarmsignal. Hallo.
Moin, Dennis, hallo.
Hi. Sehr sympathische Ansprache, das finde ich immer... sehr echt, weißt du?
Ja, ja. Bei uns wird nichts geschnitten. So.
Na, wir reden schon 20 Minuten, aber das ja, wissen die anderen ja nicht.
Das weiß keiner. So. Das nee. Ist ja, genau. Nee, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ein zweites Mal, beim ersten Mal musste ich ja leider so ein bisschen den Termin verschieben, aber nun haben wir es dann tatsächlich geschafft. Wie geht's euch da draußen?
Also bei mir ist alles gut, muss ich gerade sagen. Also ich sitze in Celle jetzt zum Beispiel. Wenn ich rausgucke, ist es bewölkt, es regnet leicht. Mein Kaffee war super. Gegessen habe ich noch nichts, aber mir geht's ganz gut. Also ich bin eigentlich, in Anführungsstrichen, zu jammern gibt's immer was, bin ich doch nicht unzufrieden gerade. Also heute.
Mir geht's auch ganz gut. Ich habe heute Morgen entschieden, dass ich heute weniger arbeite und einen Selfcare-Tag mache.
Ah, hervorragend. Ja, das muss auch mal sein.
Ich hoffe, das funktioniert, aber schon mal eine gute Angelegenheit, auf jeden Fall ein guter Plan.
Ja, das heißt, du rechnest dieses Interview gar nicht als Arbeit.
Doch, aber ich will nicht bis 8 oder 9 heute arbeiten, wie ich das eigentlich jeden Abend tue gerade.
Ah, okay. Ja, das kann ich verstehen. Ich versuche das auch immer so ein bisschen, aber ja, beim Heft gibt es halt immer so Stoßzeiten und jetzt gerade mit irgendwie... ja, wenn so Feiertage sind oder sowas, oder ne, dann ist das alles immer, alles ist recht knapp. Aber,
und dann gibt es auch noch gute und schlechte Arbeitssachen. Und sowas hier, wenn ich das zur Arbeit zähle, gehört das zu den Guten.
Ja, hervorragend, finde ich auch. Also das macht mir auch immer tatsächlich am meisten Spaß, irgendwie die Podcasts aufzunehmen oder die Interviews so zu führen. Am wenigsten Spaß macht es, das so abzutippen.
Wem musst du das auch abtippen oder macht das deine Tochter später?
Ja, ich hoffe, das macht meine Tochter später, aber dann... Noch, also mit 5 Jahren würde ich sie da nicht dran setzen. aber lasst uns ein bisschen über euch jetzt hier, wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann erscheint ja morgen tatsächlich euer neues Album, Ästhetik des Widerstands. Das heißt, ihr habt jetzt, weiß ich nicht, Wochen, Monate, Jahre daran gearbeitet. Wie geht's euch damit, dass das Ding morgen dann erscheint?
Wir sind erleichtert, also wir sind froh und erleichtert und konnten es eigentlich die ganze Zeit gar nicht abwarten. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten ja bei diesem Album so viel Zeit gehabt wie sonst nie. Normalerweise nehmen wir unsere Alben oder unsere vorherigen Alben haben wir immer so zwischen unseren Tourneen aufgenommen, zwischen Konzerten. Ne? Dann hatten wir mal einen Monat Pause gemacht, haben mal ein, zwei Lieder geschrieben, hatten wieder einen Monat Pause und irgendwann hatten wir dann unser Material zusammen, sind ins Studio gegangen, vor einer Konzertpause, haben nach der Konzertpause weitergemacht. Also es war immer was drumherum um jedes Album. Und wir waren eigentlich auch, ja, ich würde sagen, immer auch mit anderen Sachen beschäftigt, öfter mal abgelenkt. Und die Pandemie spielte uns tatsächlich, also zeitlich gesehen, gar nicht, also ganz gut in die Karten, muss man sagen. Und wir hatten, glaube ich, Anfang des Jahres 2020, Entschuldigung, als die ersten Fälle hier bekannt wurden in den Nachbarländern und dann auch in Deutschland, war für uns irgendwann noch absehbar, dass wir mehr Zeit haben werden an dem Album. 2019. Man vergisst schon die Jahre. Schon 2 Jahre her, tatsächlich. Wir hatten da tatsächlich zu unserem 20-jährigen Jubiläum viel geplant, ein eigenes Festival, eine große Tour. Und irgendwann war das absehbar, dass es alles ausfallen wird. Und so hatten wir mehrere Monate Zeit, uns wirklich nur auf dieses Album und auf die Songs zu fokussieren. Und das haben wir dann auch gemacht.
Auch das erste Mal, dass man sich wirklich auf ein Album konzentrieren konnte. Ne? Wie Steff gerade schon gesagt hat, hat man immer zwischendurch mal ein paar Songs geschrieben, schnell, schnell, schnell. Aber ja, das war ein ganz anderes Gefühl. Und ich finde, man hört das auch, dass das eine runde Sache ist.
Ja, habt ihr das Gefühl, weil ich tatsächlich bin ja auch in einer ähnlichen Situation irgendwie, also ne, wir haben auch sowas gemacht. Und ich hatte so das Gefühl, Es fühlt sich halt zum einen natürlich nicht so gehetzt an, weil man natürlich irgendwie mehr Zeit, aber man merkt es auch den Songs an. Habt ihr auch das Gefühl, so im Vergleich jetzt so zu euren alten Sachen oder alten Alben, dass da jetzt, ja, weiß nicht, so der letzte Schliff irgendwie noch dran gekommen ist, der vielleicht früher mal so es muss jetzt raus oder es muss jetzt fertig werden oder so? Also, ja, habt ihr da jetzt irgendwie mehr Zeit investiert insgesamt in Songwriting, in Recording und so weiter?
Ich finde, ja, auf jeden Fall haben wir. Und der Fokus war, wie gesagt, auch ein anderer diesmal. Man hatte dann, eigentlich war das Album fertig und dann haben wir ein Studio gebucht. Und auch das lief sonst immer anders. Da haben wir 3 Wochen Zeit oder 4 Wochen Konzertpause. Da haben wir uns vor 1,5 Jahren mal gesagt, okay, da nehmen wir uns 1,5 Monate Zeit, da gehen wir ins Studio. Und dann muss das halt irgendwie passieren bis dahin. Ja. Und das war diesmal nicht so. Und ich finde, das hört man einfach. Und dadurch, dass man keine Ablenkung hatte, ist ja egal, wie viel Bock du darauf hast, aber wenn du auf Tour bist, bist du halt auch im Sack und sowas danach, ne? Ich brauche mittlerweile eher Urlaub von der Tour und früher war das immer Urlaub von allem anderen, die Tour. Jetzt ist so anstrengend geworden. Liegt vielleicht dann auch, klingt schon fast blöd, wenn man es sagt, oder am Alter, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber
ja. Wir waren früher auch schneller zufrieden mit Sachen, so, ne? Das hat vielleicht auch, weil uns immer die Zeit oder irgendwas im Nacken saß, aber das war einfach so, wir haben einen Song fertig gemacht und waren letztendlich froh, dass wir einen Song hatten. So, weißt du, oh geil, ein Song, ein neuer Song und haben wenig rumexperimentiert, einfach weil ja auch die Zeit nicht da war. Und diese Zeit hatten wir diesmal gehabt, dass wir Sachen oder Ideen teilweise auch komplett verworfen haben, einfach weil wir es auch ausprobieren wollten. Also es gab auch Situationen, wo wir dann auf die Ursprungsidee wieder zurückgekommen sind, weil die am geilsten war, aber es waren auch Songs, die jetzt in einem ganz anderen Gewand erscheinen, als sie im Anfangsstadium waren. Und das gab es früher in der Form nicht. Also so viel experimentiert oder verworfen oder haben wir in der Vergangenheit nie. Also bei den anderen Alben.
Habt ihr euch da, sag ich mal, auch so selber überrascht? Also mit von wegen, weil du ja gerade sagtest, ne, dass ihr da das Songs in einem anderen Gewand aufgetaucht oder dann verarbeitet wurden oder wie oder was, dass ihr auch Sachen zugelassen habt, vielleicht, über die ihr früher gar nicht nachgedacht habt, weil genau dieses, was du eben meintest, so, ne, dieses, ja, Song ist fertig, nächster, wir müssen weitermachen und jetzt hat man so länger dran gearbeitet. Sind da jetzt so Sachen passiert, sag ich mal, auf dem Album, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht sonst gar nicht möglich gewesen oder die euch selber jetzt überrascht haben, okay, also hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas mal probieren würden?
Ja, ich bin vom Gesamtergebnis bin ich schon überrascht, aber da wir auch so rangegangen sind, dass wir das Ganze also offen halten, auch so genremäßig ein bisschen über den Tellerrand gucken, bin ich jetzt von dem, wie es geworden ist, nicht überrascht, aber positiv begeistert, muss ich sagen. Also tatsächlich hätte es früher, weil du es gerade angesprochen hast, glaube ich, sowas nicht gegeben, dass ein Song eventuell mal für andere zu langsam ist oder zu poppig. Und das ist für manche Ohren jetzt passiert, dass es halt Songs gibt, wo Leute halt sagen, okay, das ist aber nicht mehr dieser raue Punkrock-Song, den ihr früher gemacht habt. So, aber da ist auch, muss ich halt auch ganz klar sagen, wir wollten halt als Band auch nicht auf der Stelle treten. Uns gibt es seit 20 Jahren so und wir haben, glaube ich, immer noch einen Wiedererkennungswert, den wollten wir auch nicht verlieren, aber wir wollten auch so einen kleinen Schritt weitergehen und auch mal nach rechts oder links halt musikalisch, ja, also es kann, wir haben auch immer noch schnelle Songs drauf, Bully hat zum Beispiel Kein Mensch ist illegal geschrieben, das ist eine krasse, gute Nummer, auch mit ein paar Hardcore- Sachen drin, aber wir haben
so 30 Sekunden, ne?
30 Sekunden und fertig. Aber wir haben auch so eine Ballade wie Hoffnung geschrieben oder ein Stück, was eher melodiös poppig ist wie Kompass und Chauffeur. Sowas hätten wir, glaube ich, nicht abgesegnet als Band. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass wir auch Bock drauf hatten, mal was anderes zu probieren.
Aber das hat ja auch was mit einer persönlichen Weiterentwicklung zu tun. Das heißt ja nicht, dass man, also das kommt gerade oder könnte so rüberkommen, als ob man sich irgendwelchen Genres öffnen möchte. Wir haben da noch nie Grenzen gehabt. Ja. Es war einfach so, wie man drauf war. Und zum Beispiel fand ich jetzt das letzte Album Attack auch wieder krasser als Viva Versus, was davor kam. Und genau. Zum Beispiel, du hast das Album ja schon gehört, denke ich. Ja. Ne? Tanzen ist ja auch. Das wäre einfach nicht passiert damals, weil man auch einfach nicht die Zeit gehabt hat. Es ist ja ein bisschen elektronischer.
Ja.
Die Zeit hat man sich früher nicht genommen oder da stand einfach gar nicht zur Debatte, das zu tun. aber man wäre damals auch nicht unbedingt dagegen gewesen, weißt du, ich meine? Also,
ja, klar. Ja, ich glaube, das ist dann auch so ein aus der Komfortzone rausgehen, einfach weil man die Zeit hat, so, ne? Wenn man irgendwie denkt, okay, also wenn man so harte Deadlines hat, ich kenne das ja auch so, dann ist man eher dazu verleitet, das runter zu arbeiten, was man kann. Und dieses irgendwie ja daraus ausbrechen erfordert ja auch so eine gewisse Zeit oder selber rangewöhnen irgendwie, ne? Also von daher ist das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, irgendwie da sich dann auch die Zeit zu nehmen.
Also es ist auch ein sehr nachdenkliches Album geworden und eventuell ist es deswegen auch ja den Umständen geschuldet, ne? Also wir reagieren natürlich immer mit dem, was wir so schreiben auf unsere Umwelt, auf das, was uns bewegt, auf das, was uns persönlich bewegt, auf das, was draußen los ist vor unserer Tür. Und es kann natürlich sein, dass das Album, was danach kommt, wieder ein total wütendes Hau-drauf-Album ist. Das weiß man halt nicht. Ne? Das ist einfach so, wir kehren halt für das jeweilige Album immer unser Innerstes nach außen und so sah es halt gerade aus in uns.
Ja. Würdet ihr, also jetzt mal ganz konfrontativ gefragt, so, ist das dann noch Deutschpunk so? Also wenn du dann so, ey, so elektronisch sagst, langsamer Song irgendwie, ne, nachdenkliches Album, wenn ich jetzt diese Schlagworte so höre, oder ist das ein Label, das für euch eigentlich keine Rolle spielt so? Also, oder kann Deutschpunk so viel mehr sein?
Für mich spielt das keine Rolle. Und ich glaube, also die Leute und alles braucht diese Labels, aber ich finde Individuen oder KünstlerInnen oder Bands brauchen das eigentlich nicht, aber die Leute brauchen das. Weil man nun ja auch ein gewisses Label verkaufen muss, weil was heißt verkaufen, ne? Also ja. Das wird ja, du weißt, wie ich das meine, das wird als Label so angepriesen oder auch ihr mit eurem Podcast und eurer Zeitschrift habt ja auch euer Label und die Musik, die ihr bedient. Aber im Endeffekt braucht man das eher für andere Leute.
Klar, zum Einordnen halt.
Meistens sagen Bands ja, die sich weiterentwickeln, dann, nee, wir machen keinen Deutschpunk mehr, wir machen Punkrock mit deutschen Texten oder sowas. Ja. Ne? Also soweit, ich habe tatsächlich, aber diese Frage habe ich mir auch mal gestellt und habe dann versucht, mich in die Position der HörerInnen zu versetzen. Also wie würde ich reagieren, wenn ich dieses Album als Außenstehender hören würde? Und für mich steht das gar nicht zur Debatte. Für mich ist es tatsächlich, und ich bin ein Musikkenner, ja, für mich ist es Deutschpunk. Tatsächlich.
Ah ja, okay.
Und Deutschpunk darf das auch. Und ich finde wenn ich dir ins Wort gefallen bin, es ist ja nur ein elektronischer Song, der das alles ein bisschen auflockert so und es ist nur eine Ballade so. Ich finde, das kann man ruhig mal machen.
Ja, absolut. Also ich finde gerade das oder dieses Deutschpunk-Ding, also ich bin jetzt auch so Ü40-Generation, ne? Also ich habe so diesen 90er Deutschpunk auch mitbekommen und alles. Ich fand, das war gerade früher immer ein sehr enges Korsett, so was Deutschpunk sein kann. Und das ist gerade in den letzten so 10, 15 Jahren mit vielen Bands sehr aufgebrochen. So. Also es wird sich viel mehr getraut. Und Deutschpunk ist für mich ein spannenderes Genre als in den 90ern, muss ich ehrlich sagen. Obwohl da natürlich die großen Platten, was weiß ich da, Schweineherbst und sowas, so, also ne, obwohl da diese großen Dinger irgendwie kam, finde ich es heute fast spannender, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht.
Auf jeden Fall, ja. Ich finde, diese Grenzen sind sehr verwaschen. Oder wie gesagt, die Grenzen sind sehr offen und man weiß, wo man herkommt. Und wir kommen auch aus diesem Deutschpunk, privat und ja, irgendwie auch als Band. Aber ich würde es ehrlich gesagt für mich jetzt schlimm finden, wenn man immer noch Musik machen würde, wie auf dem ersten oder zweiten Album. Jetzt mal ja, natürlich auch von den Instrumenten her oder sowas, ne? Musikalisch, musikalisches Know-how, aber man entwickelt sich ja auch selbst weiter und für mich würde sich das sehr, sehr schlimm anfühlen, wenn man immer noch solche Musik machen würde. Also ich wäre nicht glücklich damit dann so. Und das Album jetzt fühlt sich sehr gut an für mich.
Ja, man merkt ja auch eine Entwicklung, muss man sagen. Also das ist ja auch wirklich, was ihr gerade gesagt habt, da sind wirklich Sachen bei, die jetzt in dieses, was ich von mir angesprochene 90er Deutschpunk-Korsett da nicht unbedingt reingepasst hätten, die es aber halt einfach spannend halten. Also ich glaube, sonst wäre es auch ein totes Genre, ne, wenn da nicht irgendwie eine Weiterentwicklung passieren, wie in jedem Genre letztendlich. Ja, genau.
Als wir für die letzte Tour die Setlist zusammengestellt haben, hast du mal alle Songs gescheckt zu Hause, Steff, und hast gemerkt, dass es über 100 Alarmsignallieder gibt. Ja. Und das, ja, stell dir vor, die sind alle drei Akkorde und auf der Ufter, ne? Das ist ja
Oh Gott, ja.
Ist ja dumm. Also, von daher fühlt es sich sehr gut an, auch mal sowas zu haben. Und das war eine sehr gute Mischung, finde ich. Man spielt natürlich auch immer noch gern die alten Lieder, aber das ist pass.
Ja, ich glaube, da kommt man dann irgendwann auf so einen Punkt, also wenn das wirklich so ist, da kannst du ja deine eigenen Songs nicht mehr auseinanderhalten.
Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sind nachtragend, die wollen diesen alten Sound noch haben, so. Klar. Hat, glaube ich, jede Band dabei, aber mit jedem Album haben wir das Gefühl, gehen natürlich auch wieder Leute, aber irgendwie kommen auch wieder mehr dazu und ja, wie gesagt, ich finde diese Verbohrtheit, die Punk früher hatte, was er darf, was er nicht darf, ich finde es cool, dass das ein bisschen weg ist und dass wir uns mal so ein Video erlauben können, das wäre ja früher auch verpönt gewesen, ja, und ich weiß noch, als wir damals angefangen haben, zwar ein blödes Beispiel, aber irgendwann kamen mal Leute und wollten mal so ein Autogramm haben, ja, oder wollten ein Foto machen. Und ich habe immer gesagt, ey, lass uns bloß hier in die Ecke stellen, dass das ja keiner sieht. Für mich ist das Rockstar-Scheiße. Ist es für mich immer noch Rockstar-Scheiße, aber heute verstecke ich mich deswegen nicht mehr, so weißt du. Ich weiß, ich kann da jemandem eine Freude mitmachen und früher wäre das absolut gar nicht gegangen für mich. Also,
ja.
Stimmt, ich habe sogar gar keine Autogramme gegeben. Ja. Stefan am Anfang, weil ich es auch einfach schlimm fand. Ja. Aber ja, mittlerweile weiß man, ich brauche das denn vielleicht nicht persönlich. Auch als Musikfan bräuchte ich das wohl nicht. Aber ich weiß, die Leute, die danach fragen, macht das sehr glücklich und denen bedeutet das sehr viel. Und die warten ja 2-3 Stunden teilweise deswegen. Ja. Warum sollte man denen das denn nicht geben?
Die Diskussion kenne ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, irgendwie, ob man das macht oder nicht. Oder so.
Ja. Wie hältst du es, Dennis, wenn ich mal fragen darf damit?
Also tatsächlich haben wir auch so die Entscheidung getroffen, wir machen das so. Also es ist jetzt auch nichts irgendwie, weil ich finde fast, dass es mehr quasi noch Rockstar ist, wenn du dann sagst, so, nee, mache ich nicht. So. Also selbst wenn es für dich selber nicht so ist, aber so kommt es halt rüber, ne? Und finde es für das Außenbild einer Band auch eher, also man will das ja auch so, ne? Wir sind ja auch so eine Band, die irgendwie nach dem Konzert an Merch geht, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wenn dann jemand nach einem Foto fragt oder was unterschrieben haben will, so, dann machen wir das immer, ne? Irgendwie, dann versuchen wir immer die Leute irgendwie dann, also es ist wirklich so, dass ich dann nochmal ins Backstage renne und alle raushole, so nach dem Motto, hier ist noch jemand, der will ein Foto, kommen, lass das jetzt machen, weil also gerade wenn die Leute noch jünger sind, so, ne, wenn ich so denke, wenn ich so mit 15, 16 auf dem Konzert wäre und mir steht jemand gegenüber und sagt so, nee, sorry, wir machen keine Fotos mit dir, so, würde ich auch denken, so, what the fuck, so, ja. Ne, also das ist so, ja.
Das bedeutet ihnen halt echt viel, so, ne?
Und genau das.
Dann ist so, es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob man Fehl am Platz sagen könnte, aber es ist komisch, dass es nichts zu tun hat, weil was bei denen ganz anders ankommt, so.
Ja, ich selber finde es immer noch komisch, dass jemand von mir was unterschrieben haben möchte oder so, ne? Es ist so, aber ich denke halt von mir nicht so, also das ist so ein schönes Artwork, ich muss das jetzt mit meiner Unterschrift versauen. Von daher, naja, so ist das. Aber lass uns doch mal auf euer Album irgendwie, der Titel ist ja Ästhetik des Widerstands. Und ich fand das, tatsächlich hatte ich bei dem Titel super viele Bilder im Kopf. Ich habe tatsächlich dann nochmal geguckt, man ist ja, ne, 2022, wir sind ja super medial und so. Ich habe mir mal irgendwann, das ist schon länger her, bei Instagram so einen Post von einem, ich weiß gar nicht, von was es für eine Seite war, auf jeden Fall gebookmarkt, wo so ganz viele, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen, so starke Bilder von Demos irgendwie waren, so, ne? Also da ist zum Beispiel ein Bild irgendwie, wo so in den USA Nazis marschieren und da steht einfach nur eine afroamerikanische Frau mit der Faust nach oben so und lässt sich halt nicht beirren. Also sowas. Und das sind die Bilder, die ich bei dem Titel sofort im Kopf hatte. Habt ihr da ähnliche Assoziationen oder woran denkt ihr, wenn ihr diesen Titel oder ja, was ist der Gedanke dahinter gewesen?
Erstmal ist es gut, dass du solche Bilder im Kopf hast, weil das ist auch der Sinn der Sache, dass da jeder, glaube ich, was anderes mit verbindet. Und es gibt, glaube ich, kein Nenner, den wir als Band, glaube ich, auf den Titel projizieren, weil, glaube ich, jeder sieht diesen Titel etwas anders oder unterschiedlich. Für mich ist es einfach so, dass dieses Album, der Albuminhalt Widerstand in verschiedenen Formen widerspiegelt, also sowohl den Widerstand auf der Straße als auch den persönlichen Widerstand, also die persönlichen Kämpfe, die man mit sich austragen kann. Und das ist etwas Schönes, sprich Ästhetisches ist, wenn diese Kämpfe gewonnen werden, sowohl diese Kämpfe auf der Straße, wenn sie für was Gutes gekämpft werden natürlich, und auch wenn man bei diesen persönlichen Kämpfen, wenn da unterm Strich ein Erfolgserlebnis steht. Deswegen ist es die Bedeutung für mich Ästhetik des Widerstandes, also meine Bedeutung. Bulli hat da wahrscheinlich nochmal eine etwas andere, abweichende.
Ja, für mich spiegelt das auch eine gewisse Szene wieder, wenn man von einer Szene sprechen müsste, aber da hat jeder seinen eigenen Widerstandskampf, den er irgendwie ja nach außen trägt, und ich denke, das macht eine homogene Szene oder ein homogenes Etwas erst aus. Hm. Ja, und genau.
Ja, also was ich halt noch überlege, also was mir noch so aufgefallen ist, ich finde in den letzten, ja, jetzt gerade im letzten Jahr ist so der Begriff Widerstand auch viel in Medien irgendwie negativ besetzt worden durch diese ganze Querdenker- und Aluhut-Geschichte. Und gerade dadurch, dass ihr diesen, also dass es halt dieser Zusatz von der Ästhetik irgendwie, macht das, also was ich sagen will eigentlich, ist, glaube ich, dass ich den Titel, wenn er nur Widerstand gewesen wäre, hätte ich den wahrscheinlich sogar problematisch empfunden, weil der halt im letzten Jahr irgendwie negativ besetzt worden ist, für mein Empfinden jedenfalls. Aber durch dieses Ästhetik des Widerstands haben sich bei mir halt dann, wie gesagt, diese anderen Bilder irgendwie festgesetzt. So, war das mal bei euch Thema, dass so dieses, ey, Widerstand ist gerade irgendwie schwierig oder?
Also bei dem Album ist es so tatsächlich, dass dass wer die Box hat, die es hier auch noch gibt, da eine Single beiliegt, die sich mit genau dem Thema beschäftigt, was du gerade angesprochen hast, nämlich mit dem Querdenker-Thema. Es gibt also auf dem Beiwerk der Platte einen Song, der sich gegen diese ganzen Verschwörungsideologien und Querdenker ausspricht. Deswegen haben wir das ausgeschlossen, dass dieser Vergleich gezogen wird. Aber tatsächlich sind wir auch als Band immer so im Wandel und reagieren auf gewisse Dinge. Und es gibt zwei Songs, die wir im Live-Programm hatten, auch wenn das jetzt direkt mit deiner Frage nichts zu tun hatte, aber da sind Wörter enthalten, die wir rausnehmen oder die Songs nicht mehr spielen. Also es gibt ein Lied gegen den Staat, da kommt das Wort Querdenker drin vor. Das ist, ich weiß gar nicht, das ist 10 Jahre alt, da war der Begriff Querdenker tatsächlich noch positiv besetzt. Und dann gibt es in dem Lied Brennende Barrikaden, das wurde zu den Protesten von Stuttgart 21, hatte ich diesen Text geschrieben, da ist ja praktisch ja ein ganzes Volk aufgestanden in Stuttgart, also auch normale Bürger, ja, diese Durchschnittsbürger, von denen man das gar nicht erwartet hat, also die Mitte der Gesellschaft ist ja da auf die Straße gegangen, was ich damals beachtlich fand, weil sonst waren ja immer nur die typischen Leute auf der Straße und Demonstrationen wurden mit gewalttätigen Menschen in Verbindung gebracht, und da war auf einmal die Mitte der Gesellschaft auf der Straße, und da habe ich, kommt in dem Text vor, einem Volk, das aufschreit und verkündet, wir haben die Scheiße satt. Und wenn du das heute siehst, denkt halt jeder, ja, ach die Scheiße, so, ne? Und das, diese Textzeile haben wir komplett umgeschrieben, und aber ich gebe dir recht, bei Widerstand könnte man das mit in Verbindung bringen, aber die Ästhetik hebt das auf und dieses Lied, was wir zudem noch raufgepackt haben, erst recht.
Ja, ja. Ich finde ja, find interessant, dass du das gerade gesagt hast, irgendwie, dass diese Stuttgart-Geschichte, also dass das Widerstand so in der Mitte der Gesellschaft irgendwie da gelandet ist, weil das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir hier für euch notiert habe. Ich finde ja, wenn ich so zurückdenke irgendwie an früher, dann war Widerstand für mich immer so ein irgendwie Antifa und Linke und Punker irgendwie gegen rechte Demos, und da hat sich ja auch durch diese ganze Fridays for Future und so weiter, das hat sich ja auch stark gewandelt. Also ist das noch so ein, sag ich mal, so von Punkern besetztes Thema, oder ist das tatsächlich so, da sind jetzt auch ganz andere Leute, die auf die Straße gehen. Das ist ja letztlich das, was man immer irgendwie wollte. Aber hat man nicht auch ein bisschen das Gefühl, das wurde einem so weggenommen?
ich ganz stark. Also ich habe sogar in Diskussionen, habe ich mich dabei ertappt, dass ich Angela Merkel in Schutz genommen habe. Das klingt jetzt total blöd, ja, aber das war einfach so, weil ich einfach, du triffst da auf politische Gegner, die gegen Angela Merkel sind, gegen die du sonst ja auch immer warst, aber du die jetzt in Schutz nehmen musst, irgendwie, weil weil du keine Gemeinsamkeiten mit denen haben willst. Also es ist eine ganz kuriose Situation entstanden in den letzten Jahren, die ich eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Also
ja, das ist, also wenn man halt die Leute sieht mit, also ich meine, jetzt wahrscheinlich sind sie mit Scholz muss weg.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es das schon gab, aber genau das ging mir ganz genauso. Also wenn man dann diese Merkel muss weg Leute sehen, dachte ich so, habe ich immer gedacht so, ja, eigentlich ja, aber ich will, also nee, so. Dieses, man ist da komplett in so einem Zwiespalt. So.
Ja. Also ja, sie muss weg, aber weil ihr das sagt, dann doch lieber nicht, ne? Ja. Einfach, damit ich euch damit provozieren kann.
Einfach nur, um dagegen zu sein,
ja, genau.
Auf jeden Fall.
Aber ich weiß, dass wir auch mal kurz darüber gesprochen haben, aber wir, also da ist jetzt ja kein durchgestrichenes Hakenkreuz oder so jetzt auf dem Cover drauf. Das soll übrigens eine brennende Friedenstaube symbolisieren, falls manche das nicht verstanden haben. Aber wir wissen ja auch, wo wir stehen, und wir machen die ganze Zeit Aktion, seitdem es uns gibt, dagegen und genau.
Ja. Ist denn, weil du das jetzt auch gerade sagtest, so, ist so Punk 2022 oder jetzt gerade letztes wirklich noch so politisch wie vor, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren, oder ist das auch viel, das ist so meine Empfindung, häufig so Phrasengedresche? Also ich finde, es gibt so ein paar Bands, da habe ich das Gefühl, okay, die laufen quasi auf Demos mit, schreiben sich auf, was da gerufen wird, machen einen Text raus und so fertig, so ungefähr.
Aber unser Album ist doch nicht mehr so.
Nee, nein. Ist es ja auch gar nicht so, ne? Aber das ist halt so.
Ich weiß schon, was du meinst, ja.
Genau. Ist Punk irgendwie so noch so politisch, oder was ich halt eben meinte, ist das jetzt von anderen Gruppen halt eher besetzt, wie dieses Fridays for Future und so. Und kann also, Punk, ist ja Punk noch wichtig, so?
Ich finde, Punk ist schon wichtig, aber es ist nicht mehr die Jugendkultur, die es noch vor 20 Jahren war, weil die abgelöst wurde, wie zum Beispiel durch Fridays for Future. Hm. Was man, glaube ich, daran merkt, dass nicht mehr so viele Kids nachkommen. Und wir werden ja auch alle älter, die noch da sind. Und ich sag mal so, New Future ist es nicht mehr für mich.
Ja.
War früher auch noch nicht so stark, aber natürlich verändert man sich. Und ich glaube, deswegen hat es auch so ein bisschen an Radikalität verloren. Weil ich natürlich jetzt auch anders drauf bin als mit 15.
Ist das so?
Glücklicherweise.
Aber ich habe das Gefühl, Dennis, habe ich tatsächlich auch ganz oft, nur ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, dass die Punkbands auf Demos mitlaufen und die Sprüche klauen, sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Bands gar nicht wissen, wovon sie singen, oder gar nicht auf Demos gehen, sondern einfach nur irgendwie so Nazis raussingen, aber weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie, ja, du bist ja auch Musiker, du hast ja auch vieles kennengelernt, aber wir haben auch teilweise mit Bands gespielt, die sich so ultra radikal in den Texten äußern, und dann lernst du die kennen und redest im Backstage mit denen und da kommt dann gar nichts, oder da kommen Sachen, die du gar nicht von denen erwartet hättest, wo du gedacht hast, Alter, ihr auf Platte seid ihr doch komplett anders, so was. Also es gibt eine Menge, ich nenne dann keine Namen, aber die nicht authentisch sind oder die ich nicht als authentisch empfinde. Ja, ich will das keinem unterstellen, aber von meinem Empfinden her gibt es da so einige Bands, die ich da schon kennengelernt habe.
Ja, auf jeden Fall.
Da reden wir nachher off-air nochmal drüber. Okay. Nee, aber ja, also geht mir ähnlich irgendwie. Also, dass man das so das Gefühl hat, da werden quasi die gleichen Blaupausen irgendwie immer wieder, ja, nachgeliefert, weil es vielleicht auch die Leute hören wollen, aber man selber steht schon gar nicht mehr dahinter so richtig oder ist vielleicht auch zu alt und bequem geworden, keine Ahnung.
Ja, oder man hinterfragt das gar nicht, weil das funktioniert ja auch in einem gewissen, in einem gewissen Teil.
Ja, nee, ja. Von daher finde ich halt so, gerade dass jetzt eure Platte zum Beispiel, die hat halt eine authentische Entwicklung, so, ne? Also da passieren halt, sag ich mal, Sachen, die jetzt, ja, nicht unbedingt im, wie soll ich sagen, ja, was ich eingangs schon mal meinte, in dieses enge Deutschpunk-Korsett irgendwie passen, aber dadurch halt irgendwie zeigen, irgendwie, da ist halt noch was anderes. Also da wird nicht einfach nur das Nächste irgendwie abgeliefert, wie man es halt immer gemacht hat, so, ne? Das bin halt auch kein großer Fan von so, von dieser, ja, Ehrerbietung von Bands irgendwie, die vielleicht vor 25, 30 Jahren mal irgendwie ein, zwei krass wichtige Alben gemacht haben und danach irgendwie immer nur noch dasselbe abgeliefert haben, ne? Da denke ich mir dann so, ja gut, da gibt's heute viel, viel Spannenderes irgendwie und Wichtigeres auch so.
Ja. Also ich finde ja. Anti-Nazi-Lieder nach wie vor geil, so, ja. Ne? Aber ich finde es halt, weiß nicht, wir haben mal mit einer Band gespielt, irgendwie, die hatte dann auch, ich krieg nicht mehr die Texte original zusammen, aber da ging es dann auch um Bullenklatschen, um Faschusklatschen. Und wir hatten dann tatsächlich an dem Abend Stress gehabt, ja, mit irgendwelchen Leuten. Und was haben die gemacht? Die haben sich im Auto eingeschlossen, wo ich mir gedacht habe, Alter, was soll das denn so, ne? Und und ich weiß nicht, für uns hat das auch, man muss ja auch gar nicht auf Demos mitlaufen oder sowas, ja. Ich meine, das engagiert sein kann so viele Facetten haben, so. Wir hängen jetzt auch nicht alles an die große Glocke, aber wir machen halt auch hin und wieder mal eine Soli-Aktion, dass wir ans Tierheim was spenden oder sowas. Ja, wir haben jetzt einen alten Bass von mir mal versteigert, das Geld ging ans Tierheim. Wir haben jetzt eine extra T-Shirts in kleiner Auflage hergestellt, die wir deren Erlös wir an die Juventa Seenotrettung gegeben haben. Wir haben eine Spendenkasse auf Konzerten stehen, für manchmal plus eins, jetzt gerade auch für die Juventa, aber das sind alles so Sachen, die man so nebenbei machen kann, die keinem wehtun. Da muss man noch nicht mal radikal zu sein, so, sondern einfach nur ein Stück weit menschlich vielleicht.
Menschlich, ja. Ja, tatsächlich ist es, finde ich auch, tatsächlich ist es eigentlich einfach, was zu tun, so. Ne? Das habe ich auch irgendwie kennengelernt, so. Ich habe noch eine Frage an euch. Und die ist auch persönlicher Natur. Beziehungsweise, ich bin in einer ähnlichen Situation. Ich habe irgendwie beim letzten Video von euch gesehen, ihr seid auch in der Initiative Musik, wie heißt es, in dieser Förderung drin, ne? Ja, genau. Wir nämlich auch, so. Und da hatten wir tatsächlich so ein bisschen die Diskussion, ist es eigentlich Punk, sich vom Staat eine Platte zu bezahlen zu lassen?
Ich kann deinen Gedanken verstehen, hab da auch drüber nachgedacht und finde, ja. das hat's für der Musiker.
Okay, danke.
Es wäre natürlich cooler, wenn man das gar nicht bezahlen müsste, aber wir hätten die Platte sonst nicht machen können. Kann man auch so sagen. Okay. Und wir feiern nach wie vor nicht den Start ab.
Ja, ich kenne auch echt viele, viele Punker, die die sich daran stoßen, die aber tatsächlich beim Hartz IV keine Probleme haben oder keine Probleme haben, staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Wie Bulli sagt, eigentlich ist es dasselbe so, nur mit dem kleinen Nachteil, dass wir diese Förderung halt auch in Postings manchmal so breit treten müssen. Ne? Das hat einen faden Beigeschmack, finde ich auch. Und mich hat das damals immer gestört, dass immer noch diese schwarz-rot-goldene Flagge hinten drauf sein müsste. Ja. Das hat sich
glücklicherweise nicht mehr.
Ist glücklicherweise nicht mehr. Man kann es jetzt auch zweifarbig machen.
Ja, schwarz-weiß, genau. Ja. Wir sind nämlich in derselben Förderrunde.
Okay, ja.
Ah, cool.
Ja, und da war halt auch okay, also ohne hätten wir es, das ist genau wie bei euch so, ohne hätten wir es halt irgendwie nicht stemmen können, so, aber irgendwie fühlt es, also das erste Gefühl war schon so irgendwie so, ist das so cool?
Ja. Ja. Geht uns ähnlich.
Das ist schon so deutsch, weißt du, ich meine mal so bildlich gesprochen, hast du so eine Platte, drehst die oben, steht da Deutschland muss sterben drauf, gesponsert von, und dann steht die Deutschlandfahne drunter. So, okay, cool.
Eher dumm von denen, dass sie das ja noch machen, aber ich hoffe, die hören das jetzt gerade nicht. Aber ich meine, wir haben nicht Deutschland muss sterben drauf, aber haben wir wieder ein bisschen Geld abgezwackt, die nicht in Abschiebung.
Ja. Obwohl, es hat auch was Gutes, ne? Wenn da hinten dann, wenn der Titel ist, Deutschland muss sterben und dann gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung. Ich meine, ja, das ist.
Ja. Ich sag mal, irgendwie, jeder Cent, der irgendwie in Punkbands fließt, ist besser angelegt als irgendwelche Millionen, die an AfD-nahe Stiftungen gehen oder sowas. So, von daher, da nehme ich das auch lieber irgendwie an und steck's in Bandbully oder so.
So kann man sich das auch schön reden, Dennis.
Ja. Das ist meine Rechtfertigung.
Das ist meine Rechtfertigung.
Aber wie gesagt, wir hätten es nicht machen können. Wir können ja nicht mal das Studio bezahlen.
Same hier. Ich glaube, das geht ganz vielen Bands nach diesen zwei Corona-Jahren so. Also von daher.
Und für uns war es auch gar nicht so einfach, weil es war der zweite Antrag schon, muss man sagen. Der erste, der wurde abgelehnt und waren wir sehr dankbar, dass der zweite dann akzeptiert wurde.
Witzig, bei uns auch.
Okay. Lass mich raten, ihr seid auch zu hoch rangegangen beim ersten vielleicht.
Ich glaube, wir sind zu unmotiviert rangegangen. Okay. So, das war so ein bisschen so, komm, ich schreibe hier irgendwas zusammen, abgeben passt schon und so. Ja. Und dann war so, leider nein.
Ja. Vor allen Dingen, das Schlimme ist irgendwie, ist es ja gar nicht so dramatisch, dass der erste abgelehnt wurde. Wenn du dann aber befreundete Band siehst, die dann diesen ersten hat, da willst du die Freundschaft kündigen. Was?
Ja, die Schweine.
Ja, die Schweine. Aber ihr seid jetzt zum Glück erst in der zweiten durchgekommen.
Ja,
genau, deswegen machen wir auch dieses Interview jetzt.
Ja, deswegen wir sind die Coolen so. Ne? Wir sind quasi wie in der Schule einmal sitzen geblieben. So. Das ist quasi unser Punk-Alibi.
Ja, genau.
Ja, ey, Bulli, Steff, so, es hat mich echt sehr gefreut, heute mit euch zu sprechen. Es war echt ein sehr interessantes und schönes Gespräch, muss ich sagen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit der Platte und hoffe wirklich, dass wir dann, sollte mal im Frühjahr 2022 wieder alles anlaufen, dass man sich mal dann so trifft. Und dann
Real Life, auf jeden.
Machen wir ein Foto und ich lasse mir ja was unterschreiben von euch.
Ja.
Ich bringe Deutschlandstempel mit, auf jeden Fall.
Ich bringe eine Deutschlandfahne mit, die dürft ihr dann unterschreiben. Ja.
Die liegt in der Box bei.
Ja, hervorragend.
Revolutionary Action, weißt du ja.
Auf genau.
Deutschlandgrund.
Ja, genau so sieht's aus. Ja. Super.
Danke sehr, auf jeden Fall. Genau, ich hoffe, wir sehen uns mal in Real Life und ja.
Ja, dann machen wir das so.
Auf jeden. Hervorragend.
Tschüss, Jungs.
Tschüss,
ciao.
Ja, Britt, das war mein Interview.
Ja, cool. Hab auf jeden Fall viel gelernt.
Ich denke auch, ne? Also ich fand's tatsächlich, also das ist wirklich, ich weiß nicht, manchmal erwarte ich von Interviews nicht viel, manchmal erwarte ich von Interviews mehr. Da war es so, dass ich durchaus mit der Band vorher irgendwie Berührungspunkte hatte, aber ja, zuerst war ich, weißt du, du kennst das ja, ne, bei den Interviews vorbereiten, manchmal weiß man nicht so genau, was man eigentlich fragen soll und wenn man dann so ein paar Fragen hat und dann entwickelt sich da so ein cooles Gespräch draus, dann ist es eigentlich immer so, das ist eigentlich immer die schönste Interviewform.
Quasi. Ja, wenn man auch so den Punkt findet, wo man dann doch ansetzen kann. Also wenn man merkt, ah ja, okay, ich kann diese komischen Notlösungsfragen, die ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe, kann ich doch beiseite legen und kann doch was Vernünftiges fragen.
Ja, oder man kann sich halt einfach unterhalten, so, ne, auf Augenhöhe. Das sind immer die cooleren Interviews, finde ich tatsächlich auch.
Ja.
Na Mensch, so, ich entlasse dich jetzt, weil du musst ja noch Altpapier zerkleinern und auf die Straße bringen.
Ja? Im Dunkeln, ich freue mich.
Ja, nimm ein großes Messer mit, so, oder.
Habe ich.
Hervorragend. Ja, also ich meine, um dich gegen die anderen Menschen in der Straße zu verteidigen.
Auf jeden Fall.
Im Purge.
Gegen die Altpapierplünderer.
Okay, whatever. Genau, und ich muss jetzt noch was kochen. Deswegen, wir hören uns ja auch schon nächste Woche wieder. Es tut mir leid.
Es tut uns leid.
Ja, sorry nochmal. Sorry an der Stelle. Und bis nächste Woche, ne?
Bis dann.
Tschüss.
Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.